Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Vielleicht, bevor wir beginnen mit der Präsentation, möchte ich gerne den Film sehen von der Taufe, weil da kommen so einige Sachen, geht es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Mahmoud flieht vor 8 Monaten aus Syrien. Der sogenannte Islamische Staat droht damals, seinen Heimatort einzunehmen. Bis vor kurzem war er Muslim, nun konvertiert er zum Christentum. Besucht deshalb den Taufkurs in der arabisch-deutschen evangelischen Gemeinde.
Wenn ich in Syrien bereits zum Christentum konvertiert wäre und mich öffentlich dazu bekannt hätte, dann wäre ich mit Sicherheit getötet worden. Es gibt dort viele Menschen, die im Herzen keine Muslime mehr sind, das aber niemals in der Öffentlichkeit äußern würden, da sie Angst haben.
Der Islam, so wie er ihn erlebt hat, sei geprägt gewesen von Angst. Angst vor Sünde, Angst vor Strafe, Angst vor Gott. In Deutschland nutzt er seine neu gewonnene Freiheit und sucht sich seine Religion nun selbst aus.
In Deutschland habe ich von Jesus gehört, du sollst deinen Nächsten lieben. Das sind neue Sachen, die ich gelernt habe. Der Gedanke der Nächstenliebe und der Vergebung haben mich sofort fasziniert.
Pastor Michel Youssef bereitet die Teilnehmer auf Arabisch auf die Taufe vor. Mindestens 4-mal müssen sie zu einer Doppelstunde kommen, zum Theorieunterricht vor dem Ritual.
Wir werden heute über das Kreuz reden und dann auch letztendlich halt über dieses Annahmen, dass ich das für mich persönlich annehme, dass Jesus für mich gestorben ist am Kreuz, dass ich einfach verstehe, warum ist er gestorben? Geht es nicht anders? Das sind die Fragen, die heute wir behandeln werden.
Wer als Flüchtling Christ wird, sieht sich schnell mit einem Vorwurf konfrontiert. Alles nur ein Trick für das Asylverfahren. Und tatsächlich kann der Konfessionswechsel die Chancen erhöhen, in Deutschland bleiben zu dürfen. Schließlich wäre für viele Konvertierte eine Heimkehr in ihre Heimatländer lebensgefährlich. Pastor Michel Youssef hat aber seine eigene Methode gefunden, um die Kandidaten auszusortieren, die es möglicherweise nicht so ernst meinen.
Andere, die sich taufen lassen wollen, aber sie kommen nicht zum Gottesdienst, sie kommen nicht zum Unterricht, dann taufe ich sie nicht, dann denke ich dann halt, sie haben nichts verstanden.
Der Großteil sei aber aufrichtig am Christentum interessiert. Genaue Zahlen über Menschen aus muslimischen Ländern, die konvertieren, gibt es nicht. Aber auch Michel Youssef spürt, dass die Nachfrage steigt. Deshalb bietet er regelmäßig Gottesdienste an, die er simultan auf Deutsch und Arabisch hält.
Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt.
Der Gottesdienst wird auch als Livestream im Internet übertragen, erreicht jedes Mal ungefähr 1000 User. Mahmoud kommt aber lieber persönlich vorbei.
Ich habe viel in der Bibel gelesen und dadurch auch erfahren, dass es dazugehört, sich taufen zu lassen, um wirklich zur Gemeinschaft zu gehören. Ich zähle die Tage bis zur Taufe, weil ich mich so sehr darauf freue.
Ein paar Wochen später am Altwarmbüchener See versammeln sich Freunde, Familien und Gemeindemitglieder für die Taufe. Bevor es soweit ist, erklären die Anwärter, warum sie diesen Schritt gehen.
Ich freue mich riesig. Ich danke Jesus, dass ich ihn kennengelernt durfte, dass ich den Weg der Wahrheit kennenlerne.
Das ist gut.
Ich kann mich nicht so richtig äußern. Ich will so viel sagen. Ich habe so viele Gefühle in mir. Gefällt. Es reicht. Es ist gut. Dankeschön.
Und dann hat das Warten für Mahmoud endlich ein Ende.
Die Taufe ist ein Zeugnis. Ich bezeuge vor der Welt, vor der sichtbaren Welt, also die Menschen, und aber auch vor der unsichtbaren Welt, das heißt Gott, Engel und den Teufel, dass ich einfach sage, ich gehöre zu Gott.
So ein klares Bekenntnis zum Christentum bringt für Mahmoud und die anderen aber auch Gefahren mit sich. Viele fürchten Übergriffe von radikalen Muslime. Mahmoud hat seinen Eltern inzwischen erzählt, dass er Christ ist. Daraufhin haben sie den Kontakt abgebrochen. Seine Entscheidung bereut er aber nicht.
Ich bin einfach überglücklich. Es ist unbeschreiblich. Meine Wangenknochen tun schon weh, weil ich die ganze Zeit lächeln muss. Einfach unglaublich.
Mahmoud schätzt und genießt die neu gewonnene Freiheit in Deutschland. Vor allem die Freiheit, selbst über seine Religion bestimmen zu können.
Das war eine große Freude, weil dieser junge Mann kam einfach falsch zu uns. Es war richtig. Er kommt aus Magdeburg und eine Familie hat ihn mitgenommen. Sagten, wir fahren nach Hannover zur Gemeinde. Ich sag, ja gut, Ausflug, mach ich mit. Und war bei uns, hat sich kaputt gelacht über uns im Gottesdienst, dass wir Jesus sprechen und dass wir Jesu Lieder singen. Und hat gesagt, die sind verrückt, diese Menschen. Und ist gefahren nach Magdeburg und hat dann bei dieser Familie übernachtet. Er sagte, nein, lass mich in Ruhe. Ich will mit dir jetzt nichts zu tun haben, ich will mein Leben leben. Aber der Bruder, bei dem er übernachtet hatte, hat ihm gesagt, bevor du ins Bett gehst, sollst du dein Leben Herrn Jesus übergeben. Und er hat es gehört, aber hat nichts gemacht. Aber er hat eine Vision, hat Jesus gesehen in dem Traum. Das für uns, also ich habe es nie erlebt, sowas. Oder normalerweise, wenn jemand predigt, dass jemand angesprochen wird durch das Wort, und dann sagt, ich bete jetzt. Aber Jesus ist ihm erschienen und hat ihm den Weg gezeigt. Und erstaunlich, er hat zwei Personen, hat Jesus gesehen, jemand anderer. Jemand anderer sagte, wollte mich wegziehen von euch. Und der andere sagt, du sollst mich kennenlernen. Du hast mich nicht kennengelernt, sollst mich, Jesus, kennenlernen. Hat ihm das Kreuz gezeigt. Und als er wach war, hat nur einfach geweint. Wenn er den Namen Jesu hörte, hat immer geweint, sagte, ich habe Jesus, er starb für mich am Kreuz. Und wenn wir Lieder, oder da bei dieser Familie, wenn sie CD mit Lieder hatten und da war Jesus drin, da hat er angefangen zu heulen. Und weil er so betroffen war und er hat so viele Fortschritte gemacht, als wir den Film gedreht hatten, er hat seiner Familie gesagt und er hat noch ein Wort gesagt, sagte, ich sage, weißt du, wenn RTL bei uns ist und aufnehmen wird, dann werden viele Menschen dich sehen. Du weißt, dass es gefährlich ist. Ist es dir bewusst? Sagte, vor wem sollte ich Angst haben? Wenn Jesus sein Leben für mich am Kreuz hingegeben hat, was ist mein Leben wert? Ich habe meiner Familie gesagt, ich habe allen erzählt, dass ich Christ geworden bin. Wir haben Neuigkeiten, dass seine Geschwister sind zum Glauben gekommen in Syrien, einige leben im Irak, in der Türkei. Er spricht noch mit den Eltern, die Eltern haben sich versöhnt mit ihm und wir sehen Licht, wollte ich nur sagen. Also das ist wirklich schön, was Gott tut und macht. Und der sagte, ich habe nach Jesus nicht gesucht. Das ist auch interessant. Ich wollte mit ihm nichts zu tun haben, aber er hat mich gefunden. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, Jesus sucht nach mir und nach dir. Und das ist schön. Gut, jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wir haben ja gehört hier auch oder in den Nebengesprächen, dass viele gesagt haben, was ist das jetzt? Ist das der gleiche Gott oder ist das, beten wir zu Allah oder viele, das haben wir auch gehört vorher, lehnen diesen Begriff Allah. Und weil nein, Gott, und obwohl Gott eigentlich ist für vieles auf Deutsch, wie ich vorhin gesagt habe. Ein junger Mann sagte, mein Auto ist mein Gott, mein Portemonnaie ist mein Gott. Und das genauso im Arabischen. Allah ist in der Bibel, in der arabischen Bibel. Wenn ich sage, Jesus ist größer als Allah, dann heißt es, dann habe ich etwas, wenn ich sage, Jesus ist größer als Gott. Das können wir nicht annehmen. Und da müssen wir verstehen, was ist das? Es gibt Gemeinsamkeiten. Woher kommen diese Gemeinsamkeiten? Und werden wir über die Unterschiede sprechen. Ich würde das vielleicht schneller machen und dann geht zum Unterschieden und da können wir dann ein bisschen verweilen. Der Koran und die Bibel sprechen von dem einen ewigen, unendlichen Gott. Das ist das Erste. Er redet von Allah als der ewige Gott. Wir reden von Gott als der unendlichen Gott, unendliche Gott, der ewige Gott. Von daher gibt es Verbindung. Im Koran und in der Bibel ist er, also Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das steht auch im Koran. Nach christlichem und muslimischem Glauben hat Gott sein heiliges, ewiges Wort in seinem heiligen Buch niedergelegt. Für uns die Heilige Schrift und für die Moslems der edle Koran. Sie fordern vom Menschen, diesen einen allmächtigen Gott anzubeten und ihm Dank zu sagen. Nach Koran und Bibel kennzeichnen Sünde und Vergebung die Beziehung des Menschen zu Gott. Koran und Bibel legen durch Gottes Gebote fest, was Sünde und was gut ist. Nach dem Bericht vom Koran und von der Bibel sündigten die ersten Menschen. Also steht im Sura 2 zum Beispiel, dass Adam gesündigt hat. Das werden wir auch lesen. Im Koran und in der Bibel ist der Teufel der Gegenspieler der Menschen, der sie zur Sünde verführen möchte. Also der Satan ist immer da, um die Menschen zu verführen. Auch ich habe vorhin gesagt, glaube ich, dass immer die Sünde von außen kommt. Also der Moslem selber ist gut. Nach Koran und Bibel wird jeder Mensch entsprechend seinem diesseitigen Leben bei der Auferstehung der Toten von Gott gerichtet. Also Gott wird uns richten, letztendlich. Beide Bücher bezeugen, wer im Leben nicht nach den Geboten Gottes gelebt und nicht an ihn geglaubt hat, wird im jüngsten Gericht zur Hölle verurteilt, während der Gläubige ins Paradies eingehen kann. Im Islam heißt das Paradies und bei uns heißt der Himmel. Woher stammen die Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum? Das ist Saudi-Arabien. Ich habe eine Karte aus Saudi-Arabien und da steht drauf Mekka und Medina. Da haben wir schon ein bisschen erwähnt vorher. Jetzt kommen wir zu Mohammed. In seinem Umfeld kam Mohammed mit jüdischen und christlichen Gruppierungen in Kontakt und hörte, wohl allerdings bruchstückhaft und teilweise verzerrt, manches aus dem jüdisch-christlichen Glaubensgut. Die Geschichte des Islam, die Zeit vor Mohammed. Man nennt diese Zeit die Zeit der Unwissenheit, weil man viele Götterei oder Götzen angebetet hatte. Und in der Zeit sind die Karawanen vom Süden, also Jemen, und sind nach Norden gefahren, geführt worden, okay, gezogen, danke. Ja, und da haben sie in Quraysh, in Mekka war ein, man kann sagen, so eine Raststätte. Man hat dort, der Treffpunkt der Karawanen, da war eine Reise im Sommer und eine Reise im Winter und jede Reise war 6 Monate, dauerte 6 Monate. Und man hat sich da getroffen in Mekka, in Quraysh. Und da hat man gesagt, warum machen wir das nicht als Pilgerstätte oder ein Ort, wo Menschen kommen. Und da hat man diese Kabas gebaut und dann konnte man Schutz bekommen von allen Ländern. Man ist nach Norden weiter bis Palästina bzw. Israel oder Syrien, Libanon oder auch nach Ägypten. Das Judentum während dieser Zeitperiode. Im Jahre 70 nach Christus, da lesen wir von der Zerstörung Jerusalem, also der Tempel. Und da waren die Juden, die als Revolutionäre waren, die gekämpft haben gegen die Römer. Sie sind einfach geflohen Richtung Mekka, Richtung Saudi-Arabien, damit sie Schutz bekommen. Die Juden, die gekommen sind, die haben ihre Tora-Rollen mitgebracht und ihren Gott mitgebracht, Jahwe. Und sie haben einen Traum gehabt. Der Traum war wie der König David, ein König und Prophet. Also sie warteten darauf, dass jemand kommt, der Messias eigentlich, und die haben dafür gebetet. Und sie waren fleißig. Es waren übrigens sehr viele Juden, die in Saudi-Arabien gelebt hatten in der Zeit. Und in der Zeit vor Mohammed konnten die Juden mit den Arabern zusammenleben ohne Probleme. Sie haben Handelsstraßen und alles Mögliche und es war alles in Ordnung. Das Christentum während dieser Zeitperiode. Im Jahre 325, da war jemand, der hieß Arius. Und dieser Arius, der war ein Priester, kommt, man sagt, aus Tunesien oder Libyen, so diese Ecke. Und er war ein Sektierer. Und er hatte was anderes gelehrt als das, was wir als Christen glauben. Also da waren die Juden, da waren die arabischen Heiden und dann kommt dazu diese christliche Sekte. Was hat Arius gelehrt? Dann können wir verstehen, woher Mohammed das alles hat. Arius hat gelehrt, erstens, dass der Logos und der Vater nicht gleichen Wesen seien. Das heißt also, es gibt Unterschied zwischen Gott und Jesus. Dass der Sohn ein Geschöpf des Vaters sei. Er hat gelehrt, dass es eine Zeit gegeben hat, als der Sohn nicht existierte. Das war damals, als er sowas gesagt hatte. Und dann hat der Kaiser Konstantin in der Zeit, der Christ geworden ist, zum Konzil von Nizia eingeladen. Und unter anderem war auch Athanasius, der Bischof aus Alexandrien, also aus Ägypten. Und er hat mit den anderen zusammen das erste Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Und da gibt es halt in den Gemeinschaftsbüchern, kann man auch diesen Glaubensbekenntnis auch lesen. Das finde ich ganz interessant. Arius ist auch weggeflohen, weil er sollte sterben. Und dann ging auch Richtung Mekka und Medina. Und dann hat seine Lehre weiter verbreitet. Vielleicht ganz kurz zu dem Glaubensbekenntnis, was wir in den Liederbüchern haben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist. Dann sieht man diese Betonung hier bei dem Glaubensbekenntnis und das, was eigentlich in Ägypten und in den orientalischen Kirchen bekannt ist. Ich kannte dieses evangelische Glaubensbekenntnis hier nicht. Als ich kam, sagte ich, komisch, das ist anders. Ja? Also da waren diese drei Gruppierungen und die haben ihren Einfluss über Mohammed oder für Mohammed. Wir haben von diesen 21 Würfel oder Kabas gesprochen, aber unter anderem auch die Götter, die da waren. Da man hat an Allah, da war ein Götzengott, hieß also der Mond in Arabien, also in der Zeit der Unwissenheit, also vor Mohammed. Und war als männlicher Gott und die Sonne, also die war als die weibliche Göttin. Und laut vorislamische Geschichte, beide haben geheiratet und sie haben drei Töchter zur Welt gebracht, Manat, Al-Uzza und Al-Lat. Und da war dieses Stamm, von dem ich gesprochen habe, dass sie diese fünf Götter angebetet hatten. Und man kann sehen bei dem auf der Moschee, auf dieser Minarett, dieses Halbmond, das ist noch von der vorislamischen Zeit übernommen. Und diese drei Töchter, man macht Symbol mit den drei Sternen. Das gibt es auch auf verschiedene islamische Länder, die Flaggen haben mit einem Stern oder zwei oder drei. Das ist alles von der vorislamischen Zeit. Was ich vorhin erzählt habe heute Morgen, dass Mohammed, als er gegen dieses Stamm nicht sie gewinnen konnte, oder besiegen konnte, dann hat er diese Götter angebetet. Und dann haben die Menschen ihn aufgenommen und dann, als sie alle drin waren, dann wussten sie, wie sie kämpfen, dann haben sie einfach diese Stadt erobert. Das, was man im Islam vielleicht hat, der eine oder andere gehört, Taqiyya. Taqiyya heißt, dass ich etwas sage und später dann was anders mache. Das heißt zum Beispiel, nur Christen dürfen durch diese Tür reinkommen, in diesen Saal. Ich bin aber Moslem, was mache ich? Dann sage ich, ich bin Christ. Dann komme ich rein, nehme ich das, profitiere ich davon und dann gehe ich wieder raus und sage, haha, ich habe alle sie veräbelt oder wie auch immer. Ja? Und das ist das Problem mit den Islamverbänden. Mit welchem Verband soll man jetzt einen Vertrag machen? Wird man das halten oder nicht? Und viele machen das, weil man sagen, gut, ist es mir erlaubt. Ich darf das machen. Unterschiede zwischen Koran und Bibel. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Koran und in der Bibel. Der Koran sagt, der Mensch soll angebetet werden. In Sura 2, da lesen wir, dass Gott den Engel sagt, Ich lese es in Arabisch, weil es so schön ist. Vielleicht da ist jemand, der das versteht. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسْ أَبَى وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Als Gott spricht, als wir den Engeln geboten, sich vor Adam niederzuwerfen, warfen sich alle vor ihm nieder, bis auf Iblis, also der Satan. Er rebellierte hochmütig und wurde einer der Kafirin. Und wir sprachen, o Adam, bewohne mit deiner Gemahlin diesen Paradies, also diesen Garten, und esst von seinen Früchten, so viel wie ihr möchtet. Aber diesem Baum nährt euch nicht, sonst werdet ihr Frevler sein. Also das können wir dann den Sündenfall nochmal hier lesen. Und interessant ist dieses Wort anbeten oder sajidu. Deswegen habe ich das in Arabisch geschrieben, weil manche übersetzen das halt als Hochachtungsform, also dass man sich beugt vor dem anderen. Aber im Arabischen steht es, Sujud heißt Sujud lillah wahdu. Also man soll Gott nur anbeten. Dieses Wort, wenn der Satan mit Jesus spricht und sagt Jesus, man soll nur Gott anbeten. Allein dieses Anbeten ist das gleiche Verb hier. Und unser Problem mit dem Koran oder mit dem Islam ist, dass man etwas sagt, was vielleicht gut ist, aber in der Praxis handelt man anders. Zum Beispiel, dass man sagt, man im Koran steht überall, man soll nur allein Gott anbeten. Und hier steht zum Beispiel, die Engel sollen Adam anbeten. Wen sollen wir dann doch anbeten? Dann heißt das für mich hier, dass der Satan richtig gehandelt hat, dass er Adam nicht angebetet hatte. Ja? Wir können nicht Kinder, sondern nur Diener Gottes werden. Also wirklich, im Islam ist das so, ich als Diener, als Sklave, und ich habe, Gott ist hoch erhaben, ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich finde es so schön, da ist einer, der zum Glauben gekommen ist, und der hatte dann das verstanden, kapiert, sagte, im Islam bin ich als Sklave, als Diener. Aber im Christentum bin ich als Kind Gottes. Was ist besser? Als Kind Gottes, als Tochter Gottes oder als Sklave. Und dieser junge Mann, wo wir überall hingegangen sind nach der Taufe, sagt er, hier sind Muslime, bitte sag ihnen das, du musst ihnen das erklären. Das ist wichtig. Im Koran steht, wir müssen alle zumindest zeitweise uns der Hölle nähern. Da sind die Suren da drunter. Und es war so, dass einer von den Juden kam zu Muhammad, hatte erstmal die Nachfolger von Muhammad gefragt, wie ist es mit der Hölle? Dann sagten sie, ja, wir müssen ja alle in die Hölle gehen, zeitweise. Dann kamen sie zu Muhammad, ja, der auch. Aber du sagst, der ist ein guter Mensch. Ja, ja, auch zeitweise in der Hölle sein. Und dann wagte einer und sagte zu Muhammad, und du, Prophet Gottes? Er sagte, ich auch. Und jetzt hier ist die Frage, wenn jemand, den ich nachfolge, und der wird laut seiner Aussage, auch ob es zeitweise, ob in der Hölle, da will ich ihm nicht nachfolgen. Will jemand, der mich rausholt von der Hölle. Und da merken wir den Unterschied. Was sagt die Bibel? Gott allein soll angebetet werden. Wir können Kinder Gottes werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, gab er ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das finde ich so schön, dieses Wort. Gott hat uns Macht, diese Vollmacht, das Recht gegeben. Das heißt, du hast eine Autorität als Gottes Kind. Und du sollst nur handeln nach deiner Berufung als Gottes Kind. Damals, wenn wir auf der Straße missioniert hatten, da waren diese Moslems, diese so mit den Vollbärtigen oder wie auch immer, da bin ich einfach auf der anderen Straßenseite gegangen. Jetzt, im Namen Jesu, gehe ich hin und rede mit den Leuten und sage, was machst du hier? Und Gott schenkt Autorität, Gott schenkt Vollmacht. Nur unser Problem als Christen, manchmal, dass wir uns schämen, dass wir Christen sind und lieber bloß sag es nicht weiter. Aber wir brauchen Farbe zu bekennen, damit die Menschen hören, wer Jesus ist. Wir sind Gottes Kinder. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Im Islam ist es anders. Islam, Gott hasst die Ungläubigen. Gott hasst die Sünder. Das schöne christliche Lied, Jesus nimmt die Sünder an. Auch mich hat er angenommen. Das ist das Evangelium. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn wir in dieser Verheißung zu den Menschen hingehen, Menschen, ob Flüchtlinge oder wie auch immer, oder unsere Nachbarn, da werden sie auch angesprochen und von Gott angenommen. Wer ein Kind Gottes geworden ist, kommt nicht in die Hölle. Das hat Jesus immer wieder gesagt im Johannesevangelium oder in der Bibel. Für mich persönlich, als ich 16 Jahre alt war, zum Glauben gekommen bin und dann habe ich ab und zu Fehler oder gesündigt, da habe ich gesagt, Mensch, wo wirst du hingehen, wenn du stirbst? War immer so schwierig. Aber irgendwann, als ich das Wort gelesen habe, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Das hat mich befreit. Ich habe gesagt, es geht nicht um meine Werke oder meinen kleinen Glaube, sondern es geht um das, was Jesus am Kreuz getan hat für mich, also Gottes Werk. Zum Sündenfall und zur Erbsünde. Im christlichen Glauben, Sünde, das führt zum Tod, zur Trennung von Gott. Adam und Eva sind getrennt von Gott. Der Koran kennt keinen Sündenfall und keine Erbsünde. Also sagt er, gut, Gott ist barmherzig, Ghafur und Rahim. Gott ist barmherzig und von großer Güte. Also er vergibt die Sünde. Aber wer soll das bezahlen? Und wenn heute jemand beweisen muss, dieses Kind von wem, von welchem Mann, dann muss dann das Blut DNA machen, dann weiß man, wer der Vater ist. Oder bestimmte Krankheiten, das sind Erbkrankheiten und so weiter. Und das, was Adam getan hat, gesündigt hat, das haben wir geerbt. Und zum Beispiel auch mit den Moslems oder anderen, auch die, die nicht an Gott glauben. Adam starb, er hat viele, viele Jahre gelebt, aber irgendwann musste er sterben. Wir auch, wir bleiben nicht ewig. Das sagt mir, doch, das stimmt, was die Bibel sagt. Versöhnung mit Gott ist nur durch Jesu Erlösungstod möglich. Im Koran, da gibt es keine Trennung von Gott. Also Gott wohnt ganz weit weg von den Menschen. Gott ist erhaben, hat mit diesen Menschen nichts zu tun. Und im christlichen Glaube ist es so, dass Gott sich offenbart hat in Jesus Christus. Er kam zu mir und hat meine Schuld, meine Sünde auf sich genommen. Vielleicht dazu, dass wenn wir die Gesetze, zum Beispiel wir leben in Deutschland, wenn ich mit meinem Auto gegen das Auto von Jürgen fahre, das mache ich nicht, Jürgen. Und dann total Schaden. Und ich bin bekannt als guter Mensch hier in Elmershorn und alle sagen, wow, der ist gut, aber ich habe das Auto von Jürgen zum Schaden gebracht. Also Jürgen hat viel Schaden durch mich. Was mache ich? Steige ich aus meinem Auto, gehe ich zu Jürgen, sage, Jürgen, du kennst mich, ich bin ein guter Mensch. Ich immer zufühle gute Sachen und ich entschuldige mich. Und übrigens, ich werde es nicht wieder tun. Reicht das? Reicht das nicht? Ja? Also da muss jemand, wird Jürgen sagen, Moment mal, welche Versicherung hast du? Ja? Und so weiter. Da muss jemand bezahlen für diesen Schaden. Das ist die Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, 100%. Wenn ich mit Muslimen rede, spreche ich über die drei Punkte. Gott ist 100% gerecht. Gott ist 100% Liebe. Gott ist 100% Barmherzigkeit. Also hat gnädig. Die Gerechtigkeit Gottes sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du gesündigt hast, dann musst du sterben. Adam musste sterben. Aber die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes sagte, nein, wir müssen eine Lösung suchen. Und Gott hat ein Schaf oder ein Tier geschlachtet, hat dieses Fell Adam gegeben. Es musste Blut fließen. Das, was Kain und Abel gemacht haben, das war was anderes. Ich denke, dass Adam und Eva das weitergegeben haben an ihren Kinder. Abel hat das gemacht. Hat ein Tier geschlachtet. Aber Kain sagt, was soll das? Warum soll ich ein Schaf schlachten? Ich habe tolle Früchte hier. Ich habe hier ein bisschen Äpfel, ein bisschen Orange und so weiter. Ich bringe das als Opfer für Gott. Es geht eigentlich darum, nicht das, was ich mag, was ich für richtig halte, sondern was Gott gefällt. Das Opfer von Abel wurde angenommen, aber von Kain nicht. Weil er wollte eine neue Religion, neuen Weg gründen. Und Gott sagt, das ist falsch. Und trotzdem hat Gott nicht zugelassen, dass er stirbt. Er hat nur gefragt, Kain, wo ist dein Bruder? Oh, bin ich ein Wächter für meinen Bruder? Vielleicht auch für uns heute als Erinnerung. Für die Familie, für die Kinder, die Geschwister. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wo sind deine Kinder? Wo sind deine Nachbarn? Wo sind die Geschwister in der Gemeinschaft, zu denen ich Kontakt hatte und heute nicht mehr in der Gemeinde sind? Würde ich sagen, bin ich ein Wächter? Bin kein Wächter? Aber Gott verlangt das. Geh und such deine Geschwister. Gott will das, dass die Menschen zur Errettung kommen. Er hat alles dafür getan. Alle Sünde richtet sich in erster Linie gegen Gott. Es gibt keinen sündlosen Menschen. Im Koran, Sünde betrifft Gott nicht. Sünde richtet sich in erster Linie immer gegen den Menschen. Es gibt sündlose Menschen. Bei der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau nach seinem Bilde. Nicht nur den Mann als nach seinem Bilde oder die Frau, sondern beide zusammen. Beide zusammen nach seinem Bilde. Gott, als Gott das Licht geschaffen hatte oder Himmel und Erde, hat nur durch ein Wort. Aber als er Adam gemacht hatte, hat er mit seinen Händen gemacht, hat diesen Staub genommen oder und hat das gebastelt und hat den Adam gemacht als Mensch. Hat ihm von seinem Geist gegeben. Und das ist der Unterschied. Gott hat dir etwas von sich gegeben, von seinem Geist. Und Gott sprach nicht zu dem Licht oder zu dem Himmel oder Erde, sondern spricht zu Adam und Eva. Das ist das Besondere bei den Menschen, dass ich und du, das sind als Gegenüber Gottes, dass wir vor Gott stehen und mit ihm reden. Es geht um eine Beziehung zwischen mir und Gott. Im Islam gibt es das nicht, diese Beziehung. Gott ist erhaben. Wenn ich sage, ich bin Gottes Kind, dann sagt, das ist Kufr, das ist Unglaube, du sollst sterben, weil du willst Gott erniedrigen. Aber Gott hat sich erniedrigt, dass er als Mensch zu uns gekommen ist. Im Römerbrief, Kapitel 3 steht, alle haben gesündigt, alle. Keiner ist da, der Gutes getan hat, der nach Gott gefragt hat. Nur einer, Jesus Christus. Im Koran behauptet man, dass es gibt sündlose Menschen. Man meint damit die Propheten, unter anderem Mohammed. Also wenn wir sagen, Mose hat gesündigt, hat einen Ägypter getötet, dann sagt ja, aber der ist Prophet Gottes, ist alles im Namen Allah. Allah hat ihm das gesagt. Sagt, es geht nicht darum, sondern er hat jemanden getötet. Adam hat gesündigt. Abraham hat gelogen und so weiter. Und Mohammed selber hat viele Menschen auch getötet oder hat Menschen bestraft, wo es das nicht sein sollte. Oder er selber, als er kam und er lebte 40 Jahre ohne Gott und als er 40 Jahre alt war, hat er behauptet, dass er diese Prophezeiung bekommen hatte. Und dann kommt selber, im Koran steht, dass er Gott bittet, vergib mir. Also ich werde jemandem bitten um Vergebung, wenn ich gesündigt habe. Dann spricht Gott, also Allah zu ihm, ich habe dir vergeben, was du getan hast und was du tun würdest. Dann heißt das für mich, doch, dass er auch gesündigt hat. Es sind mehrere Stellen im Koran, die sagen, dass er also nicht gesündigt hat, beziehungsweise der beste und letzte Prophet ist. Und das sind diese Aussagen, wir müssen immer zwischen den Zeilen lesen oder hören. Das heißt, man sagt zum Beispiel, Mohammed ist der letzte und beste Prophet. Wenn ich mit jemandem rede, dann wird man sagen sofort, ja, der ist besser als Jesus, weil ich im Koran steht so. Dann kann ich mit dem Moslem, mit dem ich rede, sagen, gut, lies im Koran und mach selber Vergleich im Koran zwischen Jesus und Mohammed. Und dann wirst du am Ende sehen, wie er besser abschneidet. Und das ist diese Philosophie vom Islam weiter. Gott schuf die Menschen als sein Ebenbild, das haben wir schon gehabt. Gott ist zwar der Schöpfer der Welt, aber er ist von der Schöpfung vollkommen getrennt. Also das heißt, wenn ich sündige oder so, Gott ist nicht betroffen, Gott ist nicht traurig drüber, weil er einfach getrennt von uns ist. Der Mensch ist seit dem Sündenfall böse und kann von sich aus nichts Gutes vor Gott tun. Also das ist unser Erkenntnis als Christen. Ich kann von mir aus nichts Gutes tun. Alle guten Werke helfen ihm nicht. Im Koran, weil der Mensch keinen Sündenfall erlebt hat, ist er grundsätzlich in der Lage, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Das Böse tritt nur von außen an ihn heran. Immer der andere ist schuld. Ich sage, obwohl die nicht richtig Christen sind, aber in Europa zum Beispiel oder in Amerika, es geht ja um die Wahlen jetzt in Amerika und viele Präsidenten oder die so viele Fehler gemacht haben oder machen noch. Wir können uns an Clinton erinnern, der ehemalige Präsident, als er diese Affäre hatte mit Monica Lewinsky. Und dann hat das bestritten. Nein, ich habe nichts getan. Aber irgendwann, wo es eng war für ihn, was machte er? Er hat sich entschuldigt. Er kam im Fernsehen und hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will sagen, das ist ein Hauch von Christentum, christlichen Glaube drin. Die Herrscher, die islamischen Herrscher, ich habe selber nie von einem erlebt, der gesagt hat, ich habe Fehler oder falsch gehandelt. Nicht von Gaddafi, der getötet worden ist, oder Saddam Hussein oder Mubarak aus Ägypten. Alle Diktatoren sagen, nein, ich bin richtig. Das hat mit der Erziehung, mit dem Islam zu tun oder mit dem Christentum zu tun. Das heißt, als Christ, ich darf kommen zu Gott und Gott kann mir vergeben. Aber als jemand, als Herrscher, nein, ich bin nicht falsch, sondern die anderen sind falsch. Also das Böse tritt nur von außen an ihn heran und ich bin nicht schuld. Einer sagte halt, ja, er hat das Buch in Ägypten, ich habe jemanden unterrichtet und dann sagte, schau mal. Dann hat das Buch in der Hand und sagte auf den Boden, er sagte, das war nicht ich. Das war Schicksal, Kismat. Das heißt, es ist alles hier geschrieben. Man sagt in Arabischen, dass alles hier, was man hier alles geschrieben und das, was geschrieben ist, muss man alles sehen. Das heißt, dass ich schon, mein Weg ist schon bestimmt im Islam. Egal, was ich tue, am Ende, wie Gott das macht mit mir, das ist seine Sache. Er tut, was er will. Also diese Beziehung zwischen mir und Gott gibt es nicht. Der Mensch kann Gott nicht durch gute Werke versöhnen, denn er braucht die grundsätzliche Vergebung durch Jesus Christus. Ein toter Mensch kann nichts tun. Er kann nichts Gutes tun. Ja. Sondern er muss etwas Leben haben. Ich mache dieses Beispiel mit den Muslimen, wenn ich mit ihnen rede. Ich sage zum Beispiel, wenn wir hier eine Grube haben und jemand ist da reingefallen, er kann alleine nicht raus, dann wird jemand, der Buddhist ist, und sagt, ja, du musst diese 7 Stufen erstmal erreichen, vielleicht wirst du dadurch durch diesen Geist einfach nach oben kommen oder wird dir geholfen werden. Oder vielleicht, wenn du als Moslem bist, dann musst du dann vielleicht 5-mal am Tag beten, musst du Almosen geben und so weiter und dann vielleicht eventuell wird dir geholfen. Aber wenn Jesus kommt und mich sieht in dieser Grube, was macht Jesus? Jesus macht nichts, sondern er kommt und gibt mir seine Hand. Und mein Anliegen ist entweder, dass ich meine Hand in seine Hand tue, dass er mir hilft, also Vertrauen habe zu ihm, oder ich vertraue ihm nicht. Das, was Jesus macht, also er stellt keine Fragen. Das, was er mit dem Volk Israel gemacht hat, hat erstmal das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und danach hat er ihnen die Gebote als Leitfaden gegeben. Also praktisch, Jesus hilft mir rauszukommen Und ich lebe aus der Dankbarkeit. Aus der Dankbarkeit kann ich gute Werke tun. Aus der Dankbarkeit kann ich viele. Wenn ich laufe und dann sehe ich jemanden, der in dieser Gruppe ist, dann werde ich versuchen, ihm zu helfen. Das ist der christliche Glaube. Der Mensch kann gute Werke tun und durch das Einhalten der Gebote Gott gefallen. Zur Person Jesu. Jesus kam als der im Alten Testament verheißene Erlöser und Erretter in die Welt. Ich habe heute Morgen das gesagt, es sind so viele Prophezeiungen. Und wir als Christen, sollen wir das wissen, welche Prophezeiungen gibt es? Vom Anfang an in der Bibel. Wenn ich im Gespräch mit Muslimen bin. Ein Muslim freut sich sehr, wenn er weiß, dass jemand da, der sich auskennt mit der Bibel, wenn er weiß, dass sie beten, wenn jemand kommt zu ihnen nach Hause, da können sie sagen, wir haben eine Tradition, wir beten vor dem Essen, wir danken vor dem Essen. Die Muslime sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Gottes, der Barmherzige, Erbarmen. Das ist auch schön. Das ist eine Art wie Gebet. Von daher, ich muss mich nicht einfach immer zurück, sondern ich kann auch das zeigen in Liebe. Er ist Mensch und Sohn Gottes zugleich. Jesus war nur Mensch und Prophet. Es gibt auch viele Koranverse, die sagen halt, wie ich gesagt habe, als Mensch, als Prophet, als Sklave, als Diener, Gesandter Gottes und so weiter. Jesus ist gekommen, um uns Gott zu offenbaren. Vielleicht beende ich damit. Und Jesus, also wir sagen nicht, wenn ich im Gespräch mit Muslimen bin, das Missverständnis ist, wenn ich mit jemandem rede und dann spreche ich von Gottes Sohn. Dann macht sofort Klapp zu. Sag, nein, Kafir, das kann ich nicht annehmen. Ich will mit dir nicht sitzen, ich will nichts hören. Aber ich brauche, ihm zu erzählen von Jesus. Ich sage ihm, ich sage nicht, dass ein Mensch Gott wird. Das ist nicht unser Glaube. Aber ich sage, Gott ist in den Menschen Jesus Christus, hat sich offenbart. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das sagt die Bibel. Dann ist das anders. Und wenn ich ihm dann auch helfen kann, dann kann ich ihm dann sagen, schau mal, damals in der Zeit von Mohammed, warum er das geschrieben hatte oder gesagt hatte, damals war diese Sekte, diese christliche Sekte, und diese christliche Sekte hat an die Dreieinigkeit geglaubt. Und ich werde jetzt schauen, ob sie jetzt wach sind oder schlafen. Also, die Dreieinigkeit, das heißt Gott als Vater, Maria als seine Frau und Jesus als Sohn. Ist das unser Glaube? Nein, ja, schön, Halleluja, sind einige wach, sehr gut. Also, das war der Glaube und deswegen kommen so viele Suren im Koran und sagen, verflucht, die sagen, dass Jesus Gott sei. Oder Gott spricht zu Jesus, zu Maria und Jesus, oh Jesus, hast du den Menschen gesagt, dass sie dich neben deiner Mutter anbeten sollten? Da spricht Jesus, sagt, nein, ich habe es nicht gesagt. Du weißt alles, ich bin unwissend und so weiter. Also, und da, wenn ich dann an den Muslim das sagen kann, vermitteln kann, dass es nicht unsere Dreieinigkeit, Gott hat nicht geheiratet, Gott hat keine Freundin, das steht im Koran, ja, sondern Gott hat von seinem Geist Maria gegeben. Und der Muslim glaubt das auch übrigens, dass der Jesus Christus durch den Geist Gottes, Gottes Geist und Gottes Wort, das, was im Johannesevangelium steht. Dann frage ich, gut, wenn er vom Gottesgeist kommt, dann wann, wer ist denn Vater? Dann sagen sie sofort Gott. Ja? Es geht aber nicht um Jesus als Sohn Gottes, der getrennt von Gott ist, sondern da sind die drei Rollen. Wenn ich hier als Pastor bin und vielleicht, wenn ich in einer Mannschaft spiele, als Fußballspieler, dann bin ich in dieser Mannschaft als Micha oder Michel, als der Fußballspieler. Und für meine Frau bin ich als Ehemann. Aber ich bin eine Person. Und Gott hat sich offenbart durch Jesus Christus, damit wir ihn kennenlernen. Ich schließe das zu Ende und dann zum Tod und der Kreuzigung Jesu. Jesus starb nach dem Willen seines Vaters am Kreuz. Er wurde tot ins Grab gelegt und er stand am dritten Tage von den Toten auf. Das ist sehr wichtig für uns, wenn wir über das Kreuz lesen. Also der Koran verneint das Kreuz nicht, sondern er sagt, sie haben ihn weder gekreuzigt noch getötet. Aber jemand anderen haben sie. Aber wer ist das, sagt der Koran nicht. Die islamischen Theologen sagen, es sind 7 Meinungen bei den islamischen Theologen. Ich sage die nicht alle, aber nur ein, was wir immer hören, dass Judas, der Jesus verraten hat, hat Gott ihm das Gesicht, die Maske von Jesus gegeben, und als die Römer kamen, dann haben sie ihn festgenommen und dann zum Kreuz gebracht. Ein anderer Theologe, islamischer Theologe, sagte, als die Römer kamen mit den Juden, da waren sie alle versteckt in einem Raum, und dann kamen sie rein und dann sahen sie alle gleich wie Jesus. Dann haben sie den Ersten rausgenommen und dann haben sie zum Kreuz gebracht. Es sind verschiedene Geschichten, dann sage ich lieber, dann, ich nehme das, was in der Bibel steht. Ich beende mit diesem Punkt, und zwar, Jesus, der steht ja in der Bibel, dass derjenige, der stirbt am Kreuz, er muss sein Kreuz tragen und durch die Stadt gehen. Das heißt, alle Menschen sehen das als Zeuge. Das ist das Erste. Also die Menschen in der Stadt Jerusalem haben Jesus gesehen. Zweitens, Jesus ist nicht in einer Kirche oder in einem Tempel oder in einem kleinen Raum am Kreuz gestorben, sondern auf dem Berg, auf Golgatha. Dass alle Menschen gesehen haben. Drittens, Jesus stand vor 3 geistlichen Gerichte und 3 staatlichen, also vor Herodes, vor Pilatus, nochmal vor Herodes. Genauso vor den höheren Priestern. Das heißt, es ist nicht, als ob Gott schon wusste, dass was die Moslem machen werden oder andere Menschen das verneinen, damit man sagt, doch, wir haben das gesehen. Und die Jünger, die dabei waren, und dann kommt die Auferstehung. Genauso, dass Paulus am Ende sagt, allen ist er erschienen, Safa, also Petrus und die Jünger und so weiter. Und am Ende 500 Leute auf einmal. Und nicht nur an einem Tag, nur einer Person, der Jesus gesehen hat, sondern 40 Tage viele Menschen Jesus gesehen haben. Beziehungsweise es sind viele, viele Zeugen. Und wenn Jesus mein Leben verändert, dann heißt das für mich auch, dass ich sage, Jesus lebt, Jesus hat mein Leben verändert. Da kann ich auch als Zeuge sein. Ich mache hier erstmal Schluss.